Meine Damen und Herren, in der heutigen Ausgabe des Box-Podcasts werden die Kämpfe von Jürgen Bremer gegen Nathan Cleverley sowie von Joseph Parker gegen Alexander Dimitrenko besprochen. Außerdem erhalten Sie eine kleine Vorschau auf die Kämpfe zwischen des Promoters Erol Ceylan aus Hamburg sowie der Berliner Z-Promotion. Viel Spaß mit dem Box-Podcast.
Ladies and Gentlemen, you're listening to the Box Podcast.
Herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 157. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Der Jan.
Hallo.
Der Robert.
Guten Tag.
Und ich bin der Eugen. Und ja, wie immer fangen wir mit dem Rückblick aus vergangene Wochenende oder auf die beiden Wochenenden an. Da gab es natürlich den Megakampf Hook gegen Ovin McKenzie, der dann doch abgesagt wurde. Ansonsten kommen wir einfach mal zu der anderen Card in Deutschland. Jürgen Bremer boxte gegen Nathan oder Nathan Cleverley. Robert, du hast den Kampf gesehen. Ja, erzähl uns mal was.
Hast du gerade die Undercard gesagt?
Nein.
Ja, dann habe ich mich verhört. Ja, Jürgen Bremer hat gegen Nathan Cleverley geboxt in, wo war das nochmal? Im Jahn-Sportforum? In Neubrandenburg. Genau.
Oder? Ja.
Keine Ahnung.
Im Jahn-Sportforum, genau.
Im Jahn-Sportforum. Ein Kampf, auf den ich mich mal ausnahmsweise mal etwas länger gefreut habe. Was bei den letzten Bremer Kämpfen eigentlich nicht so der Fall war. Und ich bin auch gar nicht enttäuscht worden, muss ich zugeben. Also bis Runde 6 fand ich, war das ein echt ausgeglichener Kampf. Cleverley der deutlich aktivere, Bremer allerdings der mit den besseren Treffern. Unglücklich natürlich nach Runde 6 die Aufgabe durch Bremer wegen einer Ellenbogenverletzung. Ich weiß nicht, ob die so stark war, wenn man schon direkt im Ring von einem Rematch sprechen kann und das bei der Pressekonferenz dann schon für Januar oder Februar festmacht. Also so hart kann die Verletzung ja dann nicht sein, dass man dann dafür aufgibt, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, vorhin wurde bekannt, also dass das wohl ein Muskelfaserriss im Unterarm sei, die Verletzung.
Okay. Aber es ist schon irgendwie komisch, dass kaum hat man mal da wirklich einen besseren Gegner, kommst direkt zu einer Niederlage mit Rematch. Schon komisch, oder? Oder dichte ich da jetzt da zu viel rein?
Ja, gute Frage. Also ich weiß nicht, ob man wegen der Verletzung hätte unbedingt aufgeben müssen. Also Muskelfaserriss ist natürlich was bitter, also ziemlich schon nichts Schönes so als Sportler, aber
kann man da so schnell sich von erholen, dass man im Januar oder Februar schon wieder boxen kann?
Ich glaube, das geht relativ fix, so ein Muskelfaserriss. Ne?
Ich glaube, heute ging gleich eine Pressemeldung rum, dass er nur 6 Wochen oder 4 bis 6 Wochen braucht, um sich auszukurieren, jetzt aktuell.
Okay, gut, das ist ja wirklich nicht viel.
Ja.
Und da er eher so ein leichter Halbschwergewichtler ist, wird er wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich aufbauen in der Zeit. Also von daher, bin.
Ja. Aber fangen wir mal am Anfang an, Samira. Also wie hattest du das denn punktetechnisch bis zum Abbruch?
Ja, man muss sagen, es waren wirklich enge Runden dabei. Ich finde es okay. Ich habe ja gehört, dass Jürgen Bremer auf den Punktzettel mit 2 Runden vorne lag. Kann man so sehen, muss man nicht. Man kann es auch, weiß nicht, 3-3 sehen. Auf jeden Fall lag er nicht hinten, es war ein enger Kampf, man kann ihn vorne haben, ohne dass man da irgendwie falsch gepunktet hat. Ja, ich weiß auch nicht, also ich fand die Aufgabe, sagen wir mal so, von Jürgen Bremer dann auch schon ziemlich überraschend, so, weil er dann plötzlich aus der Ecke kam, keiner wusste, was los ist, man hat vorher ja auch nicht wirklich irgendwas, also ich habe vorher nicht wirklich was gesehen, bemerkt, so, dass er schmerzverzerrt irgendwie geschlagen hat oder so, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ja, fand ich merkwürdig, sagen wir mal so. Oder weil es vielleicht auch nicht zu, zu dem Bild von Jürgen Bremer passt, was man so hat. Ne? Man denkt so, ja, der beißt sich durch, der wird auch mit einer Hand 12 Runden weiterboxen. Hauptsache, er verliert seinen Titel nicht. Ne? Ist ja auch ein WM-Titel, ist ja jetzt nicht irgend so ein Ozeanien-Titel, keine Ahnung, irgendwas Unwichtiges, was man einfach mal so hinschmeißt.
Naja, regulärer WBA.
Ja, regulärer auf jeden Fall. Aber... Ja, ich weiß es nicht. Man kann es schon komisch finden, dass er es sich wenigstens versucht hat, vielleicht länger zu boxen, auch wenn es nur mit einer Hand geht. Da gab es ja andere Boxer, die haben mit anderen schwereren Verletzungen länger im Ring gestanden, sagen wir mal so. Aber ja, sagen wir mal so, er hatte jetzt auch keinen Grund, vorzeitig unbedingt aufzugeben. Zumindest habe ich das nicht so gesehen, dass er jetzt total völlig fertig war, total unterlegen und den Kampf aufgeben musste, weil er gewusst hat, dass er irgendwie 12 Runden nicht schafft. Also das Tempo war schon hoch, klar, was Cleverly vorgelegt hat, aber das war natürlich auch nicht überraschend. Der boxt 12 Runden so, der hat auch Condi, ne? Der kann wirklich 12 Runden halt, ja, Jabs landen und Kombinationen ansetzen und so, aber harte Treffer, die liegen ja dann doch eher bei Bremer so. Die Knaller kamen von ihm. Ja, ich hoffe, das Rematch kommt dann und dann wird man sehen, wer wirklich der Bessere ist. Für Sauerland ist natürlich bitter, ein Weltmeister weniger, für die Verhandlungen auch mit Sat.1 und dem TV-Vertrag so, die sind ja immer noch nicht abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob es das für Auswirkungen hat. Wenn das Rematch jetzt schnell kommt, dann, ja, vielleicht rettet es dann noch etwas, aber ist auf jeden Fall unglücklich für Sauerland.
Ja, ist halt irgendwie schwierig zu sagen, was da war. Also ich denke auch nach Punkten war das eine relativ ausgeglichene Sache. Die hatten es, ja, jetzt zwei Runden haben die Bremer vorgesehen, aber muss man nicht haben, wie du es schon sagtest. Also das war ziemlich, ziemlich ausgeglichen. Kann man so oder so sehen, den Kampf. Also da, das war halt ein enges Ding. Und ja, Bremer, ich weiß nicht, ob der... Hattest du denn den Eindruck, Robert, dass der irgendwie ein bisschen nachlässt oder so? Oder
das wollte ich dich auch fragen. Ja. Ich finde, so ab fünfte Runde hast du irgendwie das Gefühl, also hatte ich das Gefühl gehabt, so irgendwie wird der langsamer. Gut, ich meine, der ist jetzt auch schon 38 mittlerweile und Cleverly 29, also da die Jugend liegt auf seiner Seite. Aber ich finde schon, so wirklich so ab fünfter Runde hast du gemerkt, der ist langsamer geworden. Andererseits, wer weiß, ob es hier auch an dieser Verletzung lag. Ich meine, du haust ja jetzt nicht in der Frequenz mit einem verletzten Arm, als wie mit einem unverletzten Arm.
Ja, und du bewegst dich sicherlich nicht mehr so komfortabel, so, ne? Ja. Vielleicht hat er auch irgendwo gesehen, ich meine, er ist einfach auch körperlich ziemlich unterlegen. Er ist kleiner und leichter und so. Der ganze Frame ist halt irgendwie von Cleverly schon ein bisschen größer. Und ich denke, als Sportler kann man sich ja selber relativ gut einschätzen und weiß, wie man sich fühlt und so, ne? Also das. Ja, vielleicht hat er dann auch gesehen, dass irgendwo hinten raus es eng werden könnte mit seinen Körnern und dann hat er vielleicht den Ausstieg gesucht. Ich weiß es nicht. Also ist echt schwierig zu sagen. Ich meine, total zerstört war halt nicht, ne? Aber wer weiß, wie er sich fühlte, was er dabei gedacht hat. Also ich weiß nicht, im Boxen finde ich, davon kann man da irgendwie nie allen, kann man da nie immer den Tatsachen oder den, das sind ja keine Tatsachen, aber ne, den Sachen so immer glauben. Also man kann da durchaus skeptisch sein, was das
aufgeht. Was die Beweggründe waren.
Ja, also ich würde ihm tendenziell natürlich eher glauben, aber ist halt irgendwie ein bisschen strange gewesen. So, ne?
Weißt du eigentlich was, warum Carsten Röver nicht mehr bei ihm in der Ecke ist?
Nee, das weiß
ich nicht. Weil jetzt war ja hier, wie heißt er, Conny Mittermeier da gewesen. Der dachte so, hä? Ist ja nicht sonst immer beim Röver gewesen. Die haben doch immer ganz sich gut zusammengearbeitet.
Ja.
Er hat, glaube ich, zuletzt gesagt, dass er irgendwie auch gerne ein bisschen moderner trainiert oder auch Trainer schätzt, die da ein bisschen offener, glaube ich, sind für neue Trainingsmethoden und dass er halt auch irgendwie in Schwerin trainieren möchte, hauptsächlich. Und das geht halt mit Carsten nicht, weil der ja in Marzahn, Berlin ist, mit den ganzen anderen Boxern da von Sauerland. Und ich glaube, naja,
er wollte auch. Wie viele hat er denn dann noch? Weil der Kölling. Kölling
hat er noch. Kölling, Feigenbutz, wer ist da noch in der Trainingsgruppe? Bauer nicht.
Zeuge ist bei Bremer
jetzt. Zeuge ist bei Bremer, genau. Spurak, Shahin und diese ganzen Leute, ich glaube, die sind alle bei Carsten Röver. Ist eher so eine junge Truppe, glaube ich auch. Vielleicht hat er sich da auch nicht so wohl gefühlt. Ich weiß nicht, vielleicht will er eher Fokus direkt auf sich haben. Es gibt auch so Gerüchte, glaube ich, dass er dann Schwerin selbst was aufbauen will für seine Zukunft, irgendwie mit Boxern und einem Gym. Aber mal
schauen. Ja gut, du hast ja da den Olympiastützpunkt.
Auch. Ja, würde passen.
Oder er will vielleicht selbst mal damit einsteigen. Könnte auch gut sein.
Hat er nicht irgendjemanden schon, den er trainiert, von den jungen Sauerland-Boxern? War das nicht irgendwas?
Den Zeuge. In der
Dann ist es das vielleicht. Das ist vielleicht sein Einstieg dahin. Weil der weiß jetzt, er hat noch 2-3 Jahre Karriere als Maximum und danach braucht er halt was anderes. Mit seinem guten Namen kann er als Trainer da vielleicht wirklich was tun.
So. Wenn sie da dann dem Karolis mal irgendwie im fünften Anlauf versuchen, den Titel zu entreißen.
Ja, nur wer soll es schaffen von den Jungs, ne? Ja, schwierig. Ja, ist irgendwie kein schönes Ende insgesamt von dem Kampf gewesen. Ist irgendwie hat man sich darauf schon irgendwie gefreut und dann so ein Ende. Ja, ne? Im Grunde ist man nicht wirklich so viel schlauer als vorher. Halt irgendwie ist auch wieder so ein bisschen ernüchternd irgendwie, weiß ich nicht. Also recht unschön so. Ja, hoffen wir mal, dass es zum Rückkampf kommt. Vielleicht dann ja in Wales. Das will Cleverly ja wohl haben so und ja, ich weiß nicht, ob es Auland auch dann abgeneigt wäre, das da stattfinden zu lassen, weil der ist ja auch immer mit Sky da angebandelt in England und das würde sich da sicherlich auch verkaufen lassen. Das sieht man ja auch in der Besetzung der Undercard, wo halt unter anderem ja David Price auch drauf war, diesmal mit Rekordgewicht von 278 Pfund. Ja.
Was ist das ungefähr?
Ja, so an die 130 Kilo.
130 Kilo?
Ja.
Gibt's Fotos davon?
Ja.
Die muss ich mir jetzt angucken.
Mach das mal. Ja, ansonsten auf der Undercard gab es noch das Duell Enrico Kölling gegen Reno Liebenberg. Ja, das endete SD ganz knapp für Kölling. 116, 112, 111, 117. Für Liebenberg und 117, 111 für Kölling. Da haben auch die meisten Beobachter Kölling nicht unbedingt vorne gesehen, sagen wir mal so. Ansonsten gewann Feigenburz vorzeitig eine 8. Runde durch K.O. gegen Guillermo Ruben Andino. Arthur Mann hat gewonnen und ja, im Grunde die ganze Undercard hat gewonnen, wie es eigentlich auch zu erwarten war. Gut, dann kommen wir...
David Price ja? hat... Sag mal, wieso boxt der denn da auf so eine Undercard gegen so einen, ja, so einen absoluten No-Name, der 22 Siege und 30 Niederlagen hat? Kann man mit dem überhaupt noch Geld verdienen?
Ich weiß es nicht. Ja, bestimmt, den kannst du schon noch irgendwo in England vielleicht mal gegen Dillian White oder so stellen, aber das ist dann halt irgendwie so ein kleinerer Bereich, aber ich glaube, irgendwie größer. Schwierig, ne? Da wird dann da wird die Luft dann auch dünner, ne? Oder vielleicht gegen, ne, Joseph Parker. Der muss ja noch ein bisschen aufgebaut werden. Von daher, gut, kommen wir zu Joseph Parker gegen Alexander Dimitrenko. Samira, du hast den Kampf gesehen. Berichte uns mal.
Ja, da muss man ja schon fast vorher lachen, bevor man über den Kampf redet, weil ja, ich habe den Burger King König aus Neuseeland gesehen gegen ja, eine ehemalige Universum-Hoffnung, die echt langsam vielleicht am Ende ihrer Karriere angelangt ist, Dimitrenko. Also der Kampf, ja. Dritte Runde K.O. für Joseph Parker spricht natürlich schon für sich, aber wenn man den Kampf dann noch gesehen hat, ja, wie oft, ich glaube 4-mal gegen Dimitrenko runter, zu Boden wurde getroffen, kam eigentlich nicht so gut in den Kampf hinein, sagen wir mal so. Parker war schon klar, war der klar bessere Mann. Es haben ja auch eigentlich alle auf ihn gesetzt, dass er gewinnt. Hat er auch gut gemacht, so für ihn als neue Schwergewichtshoffnung. Aber Dmitrenko wirklich, also den kann man sich ja schon gar nicht mehr im Ring angucken. Also bei jedem Treffer, den er kassiert, wo er runtergeht, lamentiert er danach noch eine halbe Stunde fast gefühlt auf jeden Fall dann am Boden und windet sich am Ende so, als ob er, weiß ich nicht, was abgekriegt hat. Und also das ist zwar echt unglaublich. Also auch das Ende, okay, das war unglücklich für Dmitrenko, muss man sagen. Er hätte, also Joseph Parker hätte auch disqualifiziert werden können, hätte der Ringrichter es diesen Nachschlag am Boden, wo Dmitrenko schon sein Knie am Boden hatte, gesehen oder ich weiß nicht, ob er es nicht sehen wollte, den Nachschlag. Er stand halt ein bisschen quer, könnte sein, dass es auch nicht, wirklich nicht richtig gesehen hat. War kein harter Schlag, war halt nochmal so ein bisschen in die Rippen. Dann hat er den Kampf beendet. Er hat trotzdem jede Runde gewonnen. Ist trotzdem natürlich ein bisschen unfair, jemanden am Boden nochmal nachzuschlagen. Aber wie der sich dann wirklich noch auf dem Boden gewendet hat und da rumgerollt ist und sich da festgehalten hat, als ob er gleich stirbt, das war. Also es war wirklich, also es sah aus wie so eine übertrieben schauspielerische Leistung, wirklich, muss man sagen. Also man hat ihm einfach nicht abgenommen, dass es so hart war, diese Treffer, die er kassiert hat, dass man da so sich winden muss. Also Dmitrenko kann man eigentlich, da kann man nichts mehr erwarten, denke ich. Also das ist echt jetzt vorbei. Ich will ihn auch gar nicht mehr sehen im Ring. Ehrlich gesagt.
Ja, ich sehe das auch so. Vor allem Dmitrenko ist ja auch jetzt so ein bisschen vorbelastet, so was schauspielerische Aktionen angeht. Also ich habe in seiner Karriere relativ viele Kämpfe von ihm gesehen und das ist ja wirklich nicht das erste Mal, dass er da so den sterbenden Schwan macht. Und von daher nehme ich es ihm auch nicht ab. Und das war auch eine Situation, Parker stand im Grunde, es war eine Hand seitlich an den Bauch oder auf die Rippen, weiß ich nicht, irgendwo da. Und da war auch nicht viel Schlagkraft hinter, auch nicht viel Körpergewicht. Und wäre schon ein bisschen lächerlich gewesen, wenn man ihn disqualifiziert hat. Ist natürlich ein unbefriedigendes Ende für Parker, auf jeden Fall. Auch irgendwo unschön, aber ja, das geschieht Dmitrenko, ich will nicht sagen recht, aber das ist halt, musste irgendwann so kommen. Und das Traurige ist ja irgendwie habe ich ihm gar nicht angesehen, dass er den Kampf gewinnen wollte. Der hat irgendwie so einen Fleck mal so, wie er es immer hat, irgendwie an den Tag gelegt. Irgendwie, er sah ja auch nicht wirklich extrem schlecht aus. Hat ja auch hier und da mal echt gute Jabs drin gehabt, aber so irgendwie war da irgendwie kein Wille von ihm zu erkennen, das Ding irgendwie zu gewinnen oder keine richtige Aggression irgendwie. Also hat mir auch überhaupt nicht gefallen und ich muss ihn auch nicht nochmal im Ring sehen, weil einfach. Ja, er hat halt so sein. Ich meine, das Talent ist halt da, ne? So die Statur ist super, er ist auch, sah auch einigermaßen in Shape aus. Er hat eigentlich alles, was man braucht im Heavyweight, aber irgendwie bekommt er halt seine PS nie irgendwie auf den Boden, weil er hat einen Jab, er hat auch durchaus Power in der Rechten, aber irgendwie ist da irgendwie, weiß ich nicht, so irgendein Phlegma oder irgendeine Aggression, die nicht da ist oder so. Er ist irgendwie ja so harmlos irgendwie im Ring. Ich denke. Aber das verfolgt ihm irgendwie schon so seine ganze Karriere, so weil von den Anlagen, wie gesagt, ist ja, bringt er ja eigentlich alles mit, aber ist ja irgendwie schade, so, ne, wie es mit ihm gelaufen ist. Ja, ich denke, er sollte es Boxen am besten wahrscheinlich auch sein lassen. Da hat er sicherlich nochmal eine solide Börse gekriegt. Ich meine, er macht sich auch gut in Parkers Rekord. Aber es ist halt irgendwie unschön gewesen, so am Ende. Robert, nimmst du Dmitrenko das ab, was er da geschauspielert hat oder auch nicht?
Sagen wir mal so, wenn Parker zuhaut, dann tut das weh. Keine Frage. Du hast schon recht, beim letzten Teil, wo der halt runterging, da war jetzt nicht so viel Bums gewesen, von daher glaube ich das jetzt auch nicht. Aber ganz, wie du schon sagst, er hat ja nicht den Willen gezeigt. Aber sei mal ganz ehrlich, die letzten Gegner, die der hatte, ich glaube, bei einem war der da sogar auch mal auf dem Boden gewesen, die waren alle, wenn überhaupt, noch nicht mal Journeyman gewesen, vom Level her. Und gegen die sah der nicht immer unbedingt noch richtig gut aus. Und dann gleich gegen einen Joseph Parker zu boxen, das ist halt schon, da erkennst du halt schon, okay, komm, da holt man mal die Kohle ab. Weil so einen Riesensprung machst du nicht, wenn du solche Gegner vorher geboxt hast. Oder siehst du das anders?
Okay. Ja, da könnte man natürlich fragen, ob jetzt Duell gegen David Price nicht schlecht wäre, so, ne? Von mir aus könnte man das machen, würde ich mir sogar angucken. Aber irgendwie, nee.
Das würde ich mir auch angucken. Ja. Beide Boxer, die technisch gut sind, aber halt nicht über die beste Psyche verwirfen.
Ja, oder Kind oder weiß der Geier, wo sie halt irgendwie. Ja, scheitert und die Betränkung, ja. Weiß nicht, also ich denke auch, das hat wenig Sinn, einfach noch, dass der groß weitermacht. Aber gut, wir sind da nicht Richter darüber. Ich meine, so viel hat er noch nicht kassiert in seiner Karriere. Hat sich ja immer schön fallen lassen und so. Aber das hat er auch früher immer schon in seinen ganzen alten Kämpfen gemacht. Einfach immer so auf den Boden gelegt und richtig unfair so. Also ich mag ihn als Boxer seit, ja eigentlich mochte ich ihn noch nie so richtig. Als Typ ist er vielleicht ganz in Ordnung, keine Frage, mag sein. Aber so als Boxer mochte ich ihn nie so richtig. Also weiß ich nicht, hat mir früher auf dem ZDF bei Universum, wenn er da irgendwie als neuer Klitschko vorgestellt wurde und so und dann ständig seine Kampfnamen gewechselt hat. Irgendwann war er mal, keine Ahnung, Ivan Drago oder dann war der das Babyface und keine Ahnung, das ist irgendwie. Ja, ne. Ist halt jetzt so irgendwie gekommen, wie es irgendwie kommen musste. Gut. Auf der Undercard war jetzt, ja, Izuagwe Ogunu gegen Gregory Tony hat gewonnen in der zweiten Runde. Ist vielleicht noch erwähnenswert. Sicherlich auch ein solides Prospect der Ogunu und von daher, ja, schauen wir doch mal. Ganz interessant, dass der Ogunu in Polen geboren wurde und jetzt in Las Vegas lebt. Das könnte man vielleicht noch erwähnen, aber ja, schauen wir auch mal, wie es bei ihm weitergeht. Wahrscheinlich recht erfolgreich. Gut, ansonsten war ja nicht allzu viel und deswegen kommen wir mal zur Vorschau. Und da frage ich mal den Robert. Freust du dich auf die Veranstaltung von Erol Schenans EC Box Promotion gegen die Z-Ausrufezeichen-Promotion?
Ausrufezeichen ja. Auf jeden Fall. Das ist eine coole Ansetzung. Ich bin ein großer Fan von Adrian Granat. Den finde ich ganz cool. Und dann noch gegen. Franz Rill, genau, ich muss noch mal kurz auf unseren Zettel gucken. Also das ist schon an sich eine nicht ganz ungefährliche Ansetzung für beide. Von daher finde ich das schon ziemlich cool. Für beide mal ein größerer Härtetest. Gut, Rill hatte schon einen Härtetest in Form von Helenius gehabt. Und Erkan Teper gegen Christian Hammer. Die Nummer 1 gegen die Nummer 2 im deutschen Schwergewicht. Finde ich auch sehr gut. Also, ich sehe zwar da Tepa vorne nach Punkten. Bei Rill gegen Granat bin ich mir unsicher, wobei ich da vielleicht eher auf Granat tippen würde. Aber das könnte so oder so ausgehen. Deswegen prinzipiell freue ich mich. Fragt sich halt nur, wo das übertragen wird. Da habe ich mal im Internet nachgeguckt, da steht nirgends was.
Ja, TV-Sender wird es wohl nicht geben. Ne? Wahrscheinlich, vielleicht gibt es ja irgendwo einen Stream oder so. Da wird man dann sicherlich mal, muss man eigentlich bei Facebook in Einschlägengruppen und so schauen, ob man da irgendwo was findet. Aber
ob es vielleicht auch Run Fighting läuft, die gelegentlich Box-Übertragungen senden?
Ja, das wäre zum Beispiel eigentlich ein Top-Ding. Ne? Also ich weiß nicht, also man zeigt oder man hat die Kraftbrüder gezeigt. Aber sowas zeigt man da nicht. Weiß ich nicht. Das passt irgendwie nicht so ganz, ne? Weil es ja von den Ansetzungen doch deutlich interessanter ist. Von der Ansetzung sehe ich da eigentlich Teper als relativ klaren Favorit gegen Hammer. Ich denke, dass er den wahrscheinlich sogar vorzeitig schlagen wird.
Also es kommt tatsächlich in Run Fighting. Im Black Pass ist das enthalten.
Ah. Ist das also in diesem regulären Beitrag drin, oder?
Im regulären Beitrag ist es
drin. Also da muss man jetzt nicht irgendwie noch Pay-Per-View...
Nee, es ist tatsächlich enthalten, regulär.
Ui.
Erstaunlich, aber gut. Von daher, also, was ich gerade sagen wollte, Erkan Tepa sehe ich als relativ klaren Favoriten, würde er sogar auf einen K.O.-Sieg tippen. Franz Rill ist für mich auch Außenseiter gegen Adrian Granat. Da muss man sehen, ob sich Rill dann über die Punkte retten kann oder ob Granat das vorzeitig macht. Das ist halt ganz interessant, die Frage. Aber ich denke, dass Granat und Tepa gewinnen werden, ist schon, sehe ich schon als fast relativ sicher an. Ich weiß nicht, seht ihr es anders?
Nein.
Meine Meinung kennst du ja bereits.
Ja.
Aber also, wie gesagt, das sind jetzt keine ungefährlichen Ansetzungen für die Promoter.
Ja. Also genau, das Spannende ist halt, das sind wirklich enge Kämpfe und zwar nicht, es ist halt wirklich nicht hundertprozentig klar, wer die gewinnt, wie es meistens dann doch in letzter Zeit am deutschen Boxen immer war, sondern es ist halt wirklich in etwa gleich starke Kämpfe, auch wenn es da Favoriten gibt, aber ich finde das echt spannende Ansetzung. Ich freue mich da auch drauf.
Ja, ist auf jeden Fall voll recht interessant, die beiden Kämpfe. Vor allem kann man dann vielleicht auch Adrian Granat so ein bisschen besser einordnen danach, je nachdem, wie er sich da präsentiert. Aber bis jetzt ist ja alles sehr, sehr überzeugend. War nie am Boden. Also es macht schon einen sehr, sehr guten Eindruck, der gute Granat. So, dann gibt es ein Pay-Per-View noch auf Runfighting. Da gibt es in Hamburg eine Veranstaltung in der Inselparkhalle. Noel Gebor kämpft gegen Mirko Laghetti um den WBO International Cruiserweight Title. Ja, Laghetti kennt man vielleicht noch, der eine oder andere Zuhörer aus dem Kampf gegen Marco Huck, mit dem ist er über die Punkte gegangen. Dann ist er noch gegen Michi Nielsen über die Punkte gegangen. Also, das ist sicherlich keine einfache Aufgabe für Noel Gebor, der ja jetzt auch noch keine wirklich namhaften Leute im Rekord hat. Vielleicht Valery Brudov, aber der ist natürlich auch schon jenseits von Gut und Böse in seiner Karriere. Von daher ist es eigentlich schon recht guter Prüfstein. Ich würde davon ausgehen, dass Noel Gebor das irgendwie knapp nach Punkten macht. Ja, oder? Wie seht ihr den Kampf?
Keine Ahnung, man muss sagen, ja, der stärkste Gegner bisher von Noel Gebor. Und ich glaube auch, er ist ja auch das erste Mal Hauptkämpfer, auch wenn es nur bei Runfighting läuft. Ist auch so ein bisschen so ein Test. Ne? Also ich denke schon, dass er ihn ausboxen würde über 12 Runden. Das kann er, traue ich ihm zu. So knapp muss es auch gar nicht werden. Aber ist auf jeden Fall spannend, wie er sich gegen den schlägt, damit man einfach mal so weiß, was er wirklich so kann. Weil ich glaube, bis jetzt konnte man in seinen letzten Kämpfen noch nicht so wirklich sehen. Oder wurde er halt noch nicht so getestet. Und es ist ganz gut, dass die Gegner jetzt mal stärker werden.
Genau. Ja, ansonsten auf der Undercard Abel Gebor, auch noch ungeschlagen, auch noch nicht die großen Namen im Rekord, ist bei 11-0. Kämpft gegen Alexander Hagen, Sebastian Formella kämpft gegen Shaik Dium. Ja, da weiß man nie, was einen erwartet. So Kämpfer aus Spanien sind oftmals doch recht stark und von daher, ja, wer weiß, aber ich denke, da wird man schon gut gescoutet haben. Und Dimitri Weimer kämpft gegen den berüchtigten TBA. Also, ja. Ansonsten wäre jetzt nicht so viel in den nächsten 2 Wochen, also richtig, richtig Action gibt es dann sowieso erst wieder ab November. Da gibt es dann wieder die richtig schönen Kämpfe, wo ich mich auch persönlich sehr drauf freue, weil im Moment ist ja auch so ein bisschen immer noch Ebbe, also so im Boxsport irgendwie dieses Jahr. Ja, es ist ja fast das schwächste Boxjahr so von den Ansetzungen seit langem und ich erwarte fast den November richtig sehnsüchtig. Also Pac-Man gegen Vargas, klar, ist Pac-Man Favorit, aber dann noch Kovalev gegen Ward ist natürlich auch richtig nice und Klitschko Joshua ist ja auch im Gespräch. Und dann gibt es noch irgendwann im November auch noch Wassily Lomachenko gegen den Axtmann Nicolas Walters. Auch ein Kampf, der durchaus ein bisschen Upset-Potenzial hat. Also so, das Jahresende wird nochmal richtig schön, aber im Moment ist ja so viel nicht gut. Ja, dann kommen wir doch mal zu den News. Da gab es ein Comeback oder einen Rücktritt von Tyson Fury. Robert, klär uns doch mal auf, was er da so getrieben hat, der gute Tyson.
Warum fragst du mich das?
Man muss dran glauben.
Ja. Es ist halt, sagen wir so, im Endeffekt die größte Meldung momentan, die halt da irgendwie rumgeht im Boxen, ne? Seit November warten ja alle auf das Rematch zwischen Klitschko und Fury und andauernd wird's abgesagt wegen irgendwelchen Verletzungen oder jetzt halt irgendwelchen dubiosen Dopingproben. Jetzt kommt auch noch, ist auch noch rausgekommen, dass Fury wohl auch laut eigener Aussage eine Menge Kokain konsumiert hat und wohl auch unter mentalen Problemen leidet, manische Depression, wobei das ja, glaube ich, soweit ich weiß, länger schon bekannt ist. Irgendwo im Interview 2013 oder 14 hat er das ja schon mal so angedeutet, dass er durch diese manischen Phasen morgens aufstehen kann, die Welt umarmen kann und mittags sich schon vor den Zug werfen könnte. Ist eine gute Frage jetzt, was aus dem guten Herrn wird. Wäre schade drum, weil er boxerisch hat er nun mal eine gewisse Klasse. Er hat Klitschko entthront. Das würden 96% im Schwergewicht nicht schaffen. Und wird sich jetzt zeigen, was jetzt weiter passiert. Zumal er auch noch Titelträger des Super-WBA und des WBO-Titels ist. Ob die jetzt irgendwie demnächst ausgeboxt werden. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass Parker gegen Andy Ruiz Jr. da um den vakanten WBO dann boxen will, falls er denn vakant sein sollte. Und was mit wie die WBA regelt, weiß auch nur die WBA selber. Die ist ja in Sachen Doping befunden immer etwas zurückhaltend, habe ich das Gefühl.
Ja, trotz allem, es ist ja immer so, diese Organisationen, die wollen ja Geld verdienen. Und Geld verdienen die dann, wenn ein Titelhalter boxt. Und es ist jetzt mehr als ein Jahr her und es ist noch nicht ganz ein Jahr her, aber es wird irgendwann dem nächsten Jahr her sein, dass dieser Kampf stattfand. Und die wollen halt, dass Kämpfe stattfinden, damit sie Geld machen. Und deshalb wird der Schritt sein, den sie demnächst machen. Die werden diesen Titel offiziell als vakant erklären und dann darf er ausgeboxt werden. Und dann gibt es vielleicht so Sachen wie das, vielleicht Vladimir ja, und Joshua gegen den vakanten Titel kämpfen dürfen oder sowas. Das wäre halt eine interessante Sache, obwohl Joshua schon Titelhalter ist. Aber so Sachen könnte man sich dann vorstellen.
Genau, oder wie Robert eben sagte, hier Parker gegen Andy Ruiz Jr. oder so. Das, ich meine, wo einer geht, kommen halt irgendwelche neuen Sachen raus. Und warum nicht? Ne? Aber Fury, die ganze Geschichte ist schon ein bisschen strange. Ne? Also der Rücktritt ist ja im Grunde bei Twitter verkündet worden, mehr oder weniger. In so einem bisschen strange Posting. Und 3 Stunden später hat er irgendwie gesagt, oh, er wird auf jeden Fall kämpfen. Und so, er ist noch nicht wieder weg. So, ne? Von daher weiß man auch nicht so wirklich, wie es um ihn steht. Dann ist ja auch noch immer, ja, er ist getestet worden auf Kokain, ja, aber ist ja auch noch mal positiv auf gedopt gewesen, ne? Vor dem Klitschko-Kampf.
Ja, vor dem Hammerkampf. Vor dem Klitschko-Kampf war er sauber.
Ja, war das so?
So wie ich das gelesen hatte, war der vor dem Hammerkampf wohl, ist das wohl aufgetaucht. Also ist er wohl positiv getestet worden, aber keiner weiß, warum das nicht vorher irgendwie mal öffentlich gemacht worden ist.
Ja, auf jeden Fall ist die ganze Geschichte schon ein bisschen merkwürdig alles. Ne?
Man könnte fast glauben, der wäre beim Bund Deutscher Berufsboxer in den UK aktiv, oder?
Ja, so hört sich das an, ne? Also ist schon ein bisschen strange. Also man hat auf jeden Fall da irgendwelche positiven Tests oder einen irgendwie so ein bisschen unter den Teppich gekehrt oder verschwiegen und das ist alles so ein bisschen komisch, so die ganze Geschichte, ne? Was da jetzt so gelaufen ist. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum Fury sich momentan so verhält. Man weiß es nicht. Also ist alles so ein bisschen unklar. Und ob er wirklich nicht mehr boxt. Also ich kann es mir ehrlich gesagt irgendwie nicht vorstellen, dass wir den nicht mehr im Ring sehen werden. Aber es kann natürlich sein. Wer weiß es. Ne? Also es ist halt viel Spekulation dabei bei der Geschichte. Und
aber sei ganz ehrlich, es ist schon auch irgendwie anstrengend, oder?
Ja,
die ganze Zeit kriegst du irgendwelche Meldungen, zurückgetreten, nicht zurückgetreten, Kampf verschoben, Kampf wieder angesetzt, wieder abgebrochen. Irgendwann nervt es auch.
Vor allem, ich wollte ja für diesen Rückkampf tatsächlich nach Großbritannien mal fliegen, aber irgendwann hat man gemerkt, der findet eh nichts statt, da braucht man sich um nichts kümmern. Es lohnt sich einfach nicht.
Ja, man kann nur hoffen, dass Wladimir ist ja jetzt irgendwie im Gespräch, dass er gegen Joshua kämpft, weil das wäre ja ziemlich, ziemlich schick so.
Das wäre nice.
Wenn es denn so kommt. Also das würde mich persönlich auch extrem freuen, da wäre ich total heiß auf den Kampf. Aber so, diese Fury-Sache, ich meine, so unterhaltsam der Typ halt ist, aber irgendwann ist auch gut, ne?
Stell mal vor, den hättest du zu Hause.
Ach, da würde mir wenigstens nicht langweilig werden, ne? Schon recht verrückter Typ, so. Ja, von daher, man wird sehen, was mit ihm ist, also.
Ja, bis zum 4. November passiert wahrscheinlich erstmal gar nichts, ne? Da kommt ja erstmal die Anhörung dann wegen seinem Dopingvergehen, das war im Frühjahr 2015, da wurde er auf Doping positiv getestet. Oder es wurde nachgewiesen, sagen wir mal so. Das heißt, bis 4. November weiß man erstmal nicht, wie es im Schwergewicht weitergeht und ob das dann so schnell geht. Also ich glaube nicht daran, dass wir noch dieses Jahr wirklich Klitschko gegen Joshua sehen, weil es einfach zu, ja, das dauert ja alles auch eine Weile. Wenn es erst irgendwie im November dann die Anhörung ist, dann wird der Widerspruch vielleicht einlegen, sonst was und vielleicht nächstes Jahr. So, das wäre natürlich ein sehr interessanter Kampf, ne? Klitschko gegen ja, Joshua. Also wäre schön, wenn es dazu kommt.
Ja, extrem geil. Am besten noch in England mit schöner Stimmung und so. Also das wäre schon wirklich, wirklich edel, ne? Aber.
Ich bin ja überzeugt, dass Klitschko ein großes Interesse dran hat. Also Fury wissen wir jetzt, der hat eigentlich gar kein Interesse mehr am Boxsport. Der hat gesagt, es gibt Tage, an denen er hasst er diesen Sport einfach nur. Und ich glaube, von Klitschko sind wir ziemlich überzeugt, der liebt diesen Sport und macht das sehr gerne. Und ich glaube einfach, Klitschko möchte diesen Titel irgendwie so eine Art Staffelübergabe machen an jemanden, den er für würdig hält, seine Titel weiterzutragen und den Boxsport wieder nach vorne zu bringen. Und ich glaube, so jemanden sieht er halt in Joshua.
Ja, ich meine, das wäre natürlich auch zum Stand seiner Karriere im Grunde keine Schande, wenn er da noch verlieren würde, weil er ist jetzt halt auch schon, ich sehe jetzt 40, ne? Und ja, und Joshua ist einfach der Mann, so, ne? Der ihm nachfolgt. Und von daher denke ich, wäre das auch keine Schande für Wladimir, wenn er da nochmal verlieren würde. Es würde seine Legacy wahrscheinlich auch nicht unfassbar schmälern, weil er einfach das Alter erreicht hat. Wo es einfach weniger wird. Ne? Und er auch zuletzt auch im Grunde seit er nicht mehr mit Stewart trainiert, finde ich in seinen Kämpfen auch nicht mehr wirklich kreativer oder ist halt auch nicht mehr wirklich stark gewesen. Das war ja schon gegen Brian Jennings, was ja auch schon nicht mehr so doll. Gegen Fury auch nicht. Und ja, also Stand heute würde ich ihn auch als Außenseiter sehen gegen Joshua. Aber hoffen wir mal, dass es dazu kommt. Gut. Dann gibt es noch mehr News. Und zwar, die Prädiktion ist ja positiv getestet worden. Und die B-Probe wird am 12. Oktober wohl geöffnet werden. Und da ist halt ja, die Frage, was das ergibt und was für Konsequenzen das dann hat, weil das wird dann. Die wird ja wahrscheinlich auch positiv sein, also kann man ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen. Und die Frage ist dann halt wirklich, was macht die Staatsanwaltschaft, ne, gegenüber Felix Sturm? Weil es gibt ja jetzt dieses Anti-Doping-Gesetz und dann ist da auch nicht unbedingt noch so mit zu spaßen, oder Samira? Was denkst du, was wird da erstmal passieren in nächster Zeit? Und ist jetzt sein Titel ja auch schon wieder zurückgegeben jetzt, ne? Sein WBA-Titel.
Ja, erstmal ist es natürlich recht positiv, dass er seinen Titel jetzt abgegeben hat, wenn auch offiziell aus den Gründen, dass er sich an den Ellenbogen operieren lassen muss und eh nicht mehr kämpfen kann. Aber ja, weiß ich nicht. Also Chudinov hat den Titel auf jeden Fall verdient, er verdient und ja, was mit ihm ist, also ich glaube nicht, dass der jetzt so eine hohe Strafe, dass er da so Angst haben muss. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der wirklich, ich habe gelesen, es geht von Geldstrafen bis zu 3 Jahren irgendwie Haft, die einem da drohen. Aber ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, dass er da so eine hohe Strafe kriegt. Ich würde einfach sagen, er kriegt wahrscheinlich irgendeine Geldstrafe, die er zahlen muss und dann hat sich das und anscheinend gilt die Sperre dann, wenn die auch ein Jahr betragen sollte, dann gilt die auch ab dem Zeitpunkt von dem letzten Kampf. Das heißt, die Zeit läuft ja jetzt schon dann die ganze Zeit. Also es ist dann auch nicht ab jetzt ein Jahr. Er will ja auch wieder boxen, hat er anscheinend gesagt, wenn er kann oder wenn er wieder, ja, wenn seine Ellenbogen wieder heilen. Und wahrscheinlich im Mai habe ich was gelesen, Mai, Juni nächsten Jahres. Und in Bosnien ist irgendwas in Planung. Ja, würde auch passen, ne? Weil ich glaube, da ist er auch ein Volksheld und dass er da einen großen Kampf machen kann oder große Arenen fühlen kann, glaube ich schon, dass er da nochmal Geld verdient. Also ja, gegen Abraham, daran glaubt man ja schon eigentlich gar nicht mehr. Wobei das natürlich am interessantesten wahrscheinlich für die deutschen Boxfans wäre. Selbst auch wenn keiner mehr einen Titel hat oder so, wäre schon interessant so für uns natürlich, aber ja, mal gucken, wen er dann in Bosnien boxt, ob er wirklich nochmal boxt und ja, weiß ich nicht. Mal gucken, wie hoch die Strafen ausfallen, ich bin gespannt. Aber
ja, klar, weil die Voraussetzung, dieses Anti-Doping-Gesetz ist ja wirklich da nicht mehr mit zu spaßen. Ne? Und ja, ich bin auch mal gespannt, was da noch kommt. Weil B-Probe wird das ergeben, was die A-Probe ergibt, das kann man wahrscheinlich schon sagen. Und wenn nicht, könnten die im Grunde das Labor da dicht machen und das wird einfach nicht passieren. Also das, ja, das wird nicht kommen und ja, da wird man sehen, was da kommt. Also es bleibt auf jeden Fall spannend in Sachen Sturm. Gut, dann gibt es ja noch zu erwähnen, wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, dass Wasil Lomachenko gegen Nicholas Walters boxen wird am 26.11., Und dazu schon, finde ich, eine sehr, sehr schöne Ansetzung. Der X-Man auf jeden Fall mit extrem viel Punching-Power gesegnet. Noch ungeschlagen und ja, hat halt auch schon für ziemlich Furore damals gesorgt, als er Viktor Shenian und Nonito Danea vorzeitig stoppen konnte, wo er auch damals eher noch unbekannt war, aber hat sich dadurch halt einen Namen gemacht und hat halt Power und ist auf jeden Fall jetzt Lomachenko schon echt schöner Kampf, weil Lomachenko geht dann ja auch wieder hoch in der Gewichtsklasse, was er natürlich absolut kann. Ich meine, er ist absolut groß genug und so und von der könnte schon interessant werden, also echt sehr, sehr attraktiver Gegner für Lomachenko und der ganze November wird dann halt wieder richtig, richtig schön und entschädigt einfach so ein bisschen für das maue Boxjahr irgendwie bisher. Ich denke, dann wird es auch wieder noch mehr Podcasts geben, weil dann gibt es ja doch noch einiges zu besprechen, gerade wenn dann halt Joshua Klitschko noch kommen sollte. Pac-Man natürlich wie immer und Kovalev Ward natürlich der absolute Kampf des Jahres. Ne? Also das ist halt das große Ding dieses Jahr, dass wir uns alle freuen. Gut. Gibt es sonst noch irgendwas, was man erwähnen sollte?
Ja, sonst kann man nur noch sagen, dass Oktay Urkal nicht mehr Trainer bei der Z-Promotion ist und jetzt von Thorsten Schmitz ersetzt wurde seit geraumer Zeit. Aber die Gründe, ja, darüber weiß ich nicht, werden wir vielleicht nochmal irgendwann mehr erfahren. Aber ja, auf jeden Fall trainiert der Erkan Tepa dann nicht mehr und auch die anderen nicht.
Ich hätte sonst noch zwei Sachen. David Hay boxt wohl am 10. Dezember wieder. Gegner noch unbekannt. Und Nikolai Valujev ist jetzt der Moderator einer Kindersendung in Russland.
Der zweite freut mich besonders. Ja, mal gucken.
Aber auf jeden Fall, habe ich jetzt gerade noch bei Boxing Scene gelesen.
Ja, nicht schlecht. Gibt es denn irgendwelche Gerüchte schon, wer der Gegner von Hay sein soll?
Da stand er jetzt nicht, also sein, ja, das wurde erwähnt, aber da ist man sich wohl überhaupt nicht einig geworden in irgendeiner Form. Keine Ahnung.
Ja. Ja, hoffen wir mal, dass der Gegner besser ist als Arnold Jerzy oder Marc de Mori, ne? Das war halt nicht so viel, ne? Dass man mal sehen kann, was Hay wirklich noch im Tank hat, ne? Weil bei den beiden Gegnern kann man sich ja eigentlich kein wirkliches Urteil erlauben, was so sein Leistungsvermögen aktuell angeht. Gut, aber er ist sicherlich auch ein Kandidat, der auf jeden Fall dann noch, wenn die Titel vakant werden, hier hat er auf ihn Gürtel nochmal schielen wird, ne? Weil ich denke, dafür ist er zurückgekommen und da ist sicherlich auch noch was möglich, ne? Ich meine, so ein Kampf, weiß ich, Joshua gegen Hay, das wäre natürlich schon richtig, richtig geil, ne? Aber gut. Man wird sehen. Gut, liebe Hörer, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, wie immer, schreibt es uns bei Facebook. Liked uns, teilt uns, empfiehlt uns weiter und dann wird es auf jeden Fall im November wieder richtig spaßig werden.
Was nehmen wir das nächste Mal wieder auf? Ende Oktober, damit wir eine Vorschau haben und gegebenenfalls die Card von ECB mit Z-Promotion besprechen können oder warten wir da vielleicht lieber bis November mit?
Ja, wir können ja einfach dann sagen, ja, dass wir dann am 30. 31. dann die nächste aufnehmen werden, oder?
Oh, quasi eine Halloween-Folge.
Ja, da verkleiden wir uns natürlich auch beim Aufnehmen.
Als Tyson Fury und sein Cockstealer.
Ja, zum Beispiel, ne? Das wäre nicht schlecht.
Ja, muss schon was Originelleres sein. Vielleicht gehe ich als Fleischwurst.
Gut. Ja, dann sagen wir einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Adios.
Tschüss.
Bis dann.